Immer schön in die Garage damit, war schließlich irrsinnig teuer. Und samstags in die Waschanlage oder selbst Hand anlegen. Man fährt, was man isst. Lange war das Auto des Deutschen liebstes Kind. Doch in diesen Tagen genießt es kein gutes Image. Es stinkt, verpestet die Umwelt und wer sich für einen Großstadt-Hipster hält, fährt sowieso lieber Fahrrad, saust am Stau vorbei und wird für seine Dreistigkeit auch noch bewundert. Zukunftsforscher planen Mobilität schon mal ohne Auto. Doch bevor es mit dem Auto möglicherweise ganz zu Ende geht, wollen wir uns hier im Neonlicht ausführlich damit beschäftigen. Mit verblüffenden Hybridformen zwischen Fahrrad und Auto beispielsweise.
Der Faradi Farfalla FFX ist der perfekte Angeber-Cruiser für die Innenstadt.
Wir begegnen einem Gebrauchtwagenhändler in Berlin, der am Stadtrand auf sein Comeback wartet.
Die kantigen Markenveteranen, die einst für Lebensstil, Haltung, für Identität und Persönlichkeit standen, die gibt's ja nicht mehr.
Wir sprechen mit dem Autofan und Popjournalisten Matthias Penzel über die Identitätskrise des Autos und lernen mehr über Roadkill Cuisine.
Roadkill muss vor allem eines sein: frisch.
Mandy Schielke ist für Sie am Mikrofon. Apropos frisch, dieser Titel Feel Alright stammt vom aktuellen Album der kanadischen Band mit dem passenden Namen zur Sendung Two Hours Traffic. Und für alle, die uns online zuhören, aus rechtlichen Gründen können wir die Musik in dieser Sendung leider nicht ausspielen. Das Image des Autos hat in den vergangenen Jahren ziemlich gelitten. Wer auf die Umwelt achtet, ist cool. Wer das nicht tut und mit dem eigenen Wagen durch die Stadt braust, ist es nicht. Und wenn schon Auto, dann bitte als Sharing-Modell. Gleichzeitig haben viele Innenstädte auf Auto-Unfreundlichkeit umgestellt, sodass es inzwischen auch einfach unpraktisch geworden ist, mit dem Auto unterwegs zu sein. Der Pop-Journalist Matthias Penzel hat 2010 eine Kulturgeschichte des Kraftfahrzeuges verfasst. Titel des Buches: Objekte im Rückspiegel sind oft näher, als man denkt. Die Autobiografie. Er war Chefredakteur des Londoner Formel-1-Magazins und arbeitet jetzt als Redakteur für Octane, eine Zeitschrift, die sich mit Sportwagen und Autoklassikern beschäftigt. Jetzt ist Matthias Penzel hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
In einer aktuellen Umfrage sagt jeder Fünfte, dass das Auto für ihn immer unwichtiger würde. Für ein Statussymbol halten das Auto nur 20% der Befragten. Ist das das Ende des Autozeitalters?
Naja, ich denke also auf jeden Fall, dass das Auto in der Krise ist. Und das ist auch schon ziemlich lange und das ist schon viel länger. Es hat eine Identitätskrise. Das Auto war also früher sehr nicht beflügelt, aber hat eben die Leute und ihre Vorstellungen und ihre Freiheitsideen vorangetrieben mit Vollgas und 200 Stundenkilometer und mehr. Und das ist so ein bisschen vorbei. Also das Auto so als so Emanzipationsschleuder für Veränderungen gesellschaftlich und so weiter. Und man ist jetzt sich eben der Umwelt bewusster, man ist sich irgendwie des Schmutzes bewusster und deshalb irgendwie muss sich das Auto ein Stück weit verändern. Optisch macht es nicht mehr viel her, es bewegt die Leute nicht mehr so, wie es die Leute früher bewegt hat. Die Formen sind immer gleicher, immer effizienter, immer aerodynamischer und ähnlicher geworden. Sie sehen also fast aus, wie ein Joghurtbecher dem anderen gleicht. Das ist problematisch und das ist das, was ich mit Identitätskrise meine. Ich glaube, dass das Auto schon noch irgendwie Menschen bewegt, aber es muss irgendwie neu erfunden werden. So wie der Hybrid oder dann das Elektroauto oder vielleicht ein Auto, wo wir meinetwegen ja mit demselben Modell in Urlaub fahren, groß und mit viel Gepäckraum und während des Jahres einen Teil des Autos rausklinken und irgendwie wie einem, so groß wie ein Einkaufswagen mit einem Einsitzauto viel flexibler uns in der Stadt bewegen können.
Das Auto muss irgendwie neu erfunden werden, sagen Sie. Nun ist ja Westeuropa nicht der Nabel der Welt. In anderen Ländern, Indien, China, da geht es erst richtig los mit dem Auto-Hype. Passt das zusammen?
Also zum einen beweist das, dass irgendwie auch Menschen anderswo auf der Welt sich genauso davon irgendwie faszinieren lassen, dass es so mit Fortschritt, also auch gesellschaftlicher Flexibilität und industriellem Fortschritt und irgendwie Reichtum, dass bei denen das Auto dann so eine große Rolle spielt. Also so gesehen ist das Auto weit weg von ganz tot. Nur wir sind hier halt mit unserer Gesellschaft und Kultur. Ich finde, in Berlin sieht man es mal ganz besonders. Wir sind irgendwie so weit angekommen, dass sich viele Leute fragen, Konsum, Status, brauche ich das? Oder ist eigentlich das Leben, wenn ich so arbeite, so rund um die Uhr, vielleicht sind da eigentlich andere Werte, die zählen.
Vielleicht handelt es sich ja auch mit diesem Ausgedientsein des Autos um ein Großstadtphänomen. Wer Deutschboden von Moritz von Uslar gelesen hat, in dem es um die Provinz geht, um die Jugendkultur in der Provinz, der weiß, dass die Rolle des Autos dort eigentlich noch die gleiche ist wie in den 1950er Jahren in Amerika.
Ja, ach Gott, die deutsche Provinz, finde ich schwierig.
Aber wenn wir jetzt nur mal über die Rolle des Autos in der Provinz sprechen, dann ist das ja was ganz anderes als in der Großstadt. Denn dort ist man auf das Auto immer noch nach wie vor angewiesen. Sharing-Modelle sind nicht wirklich, eignen sich nicht wirklich und die Autos haben auch noch eine große Rolle in der Jugendkultur.
Das ist ja das Typische für die Provinz. Dieses muffige, hinterwäldlerische, diese Version von Stillstand. Ne? Und die City ist eben da, wo das Leben abgeht, wo Menschen hinpilgern, hinkommen, sich neu erfinden, auf ganz andere Weise, andere Identitäten irgendwie mitspielen können und keine Angst haben vor den Nachbarn und dem Tratsch und der Familie und so weiter. Die Provinz wird vielleicht noch irgendwie nochmal jetzt 40.000 Jahre dauern, aber die Stadt ist ganz klar, wo die Zukunft stattfindet.
Gehen wir zurück in die Großstadt. Wir erleben in den Großstädten momentan einen Fahrradboom. Über die Critical Mass Fahrraddemos auf der ganzen Welt haben wir im Neonlicht häufiger berichtet. Gerade mit den Fixies ist das ja auch so ein Hipster-Ding. Kann das Fahrrad an die Stelle des Autos treten als Statussymbol?
Früher, als ich irgendwie, so uralt bin ich noch nicht, aber da sahen Fahrräder eigentlich viele Jahrzehnte lang immer gleich aus. Also Damenräder, Herrenräder. Und die wurden dann ja neu erfunden, wo die Mittelstange plötzlich nicht mehr parallel zum Boden war und mit irgendwie echt unheimlich vielen Gängen, die kann man wirklich gar nicht gebrauchen eigentlich, außer man fährt eine senkrechte Wand hoch.
Aber kann man sich damit heute besser distinguieren als mit dem Auto?
Ich denke ja immer eher mit dem Mobiltelefon. Ne? Ich glaube ja eher, dass es neue Technologien sind, weil die auch so Technologien sowas noch Ferneres haben als ein Fahrrad mit viel Hightech. Bei dem Fahrrad ist interessant, dass das so ähnlich alt ist wie das Auto. Das kam ja wirklich auch erst so 1880 auf die Welt. Und es war auch sehr wichtig bei dem Fahrrad, dass man eben nicht mehr auf Holzrädern fuhr, sondern auf aufblasbaren Gummischläuchen. Und deshalb hat ja auch da der, nicht Karl Benz, sondern der andere, den es parallel gab, Gottlieb Daimler, das erste Mal, als er so einen Ottomotor mit Benzin eingebaut hat, in ein Vehikel, das in ein Zweirad eingebaut, weil das war ganz klar die Avantgarde, das Zweirad.
Sie haben ja eben verraten, dass Sie heute mit dem Auto hierher gekommen sind. Und jetzt würde mich interessieren, was für ein Auto Sie eigentlich fahren.
Also so wie bei mir in der Familie fast alle nur Franzosen. Und was wir irgendwie in der Familie irgendwie hatten, verschiedene, habe ich irgendwie als erstes ein Citroën. Und nicht jetzt den richtig schönen und noch keinen von den älteren noch schöneren, sondern so einen, der so eigentlich so ein lauwarmer Kompromiss ist zwischen irgendwie wunderschön, schon als er nagelneu war, hat er mich beeindruckt, aber irgendwie zerfällt er auch nicht dauernd und der heißt XM. Also sieht aus wie ein Raumschiff ein bisschen.
Und warum gerade dieser Citroën?
Genau, weil ich den Leuten zeigen möchte, hallo, ich! Das heißt, wenn ich rede, Status, keine Ahnung, wer interessiert sich für Status? Natürlich irgendwie bin ich da unheimlich auch vernarrt drinnen.
Sie haben vor 3 Jahren dieses Buch geschrieben. Es geht darum, dass das Auto so ein bisschen ausgedient hat, neu erfunden werden müssen. Gleichzeitig sind Sie ein Autofan, arbeiten für Automagazine. Wie passt das zusammen? Das Ende prophezeien und das gleichzeitig lieben?
Man kann sich doch für Wale interessieren, obwohl man denkt, dass sie Schwierigkeiten haben, auf der Welt zu überleben. Und man kann auch Wale lieben und auch kritisch sehen, vielleicht manches, was Wale machen. Warum soll man das bei Autos nicht auch machen können? Ich finde, das Auto ist viel zu aufregend, es ist viel zu omnipräsent und überall, auch in den Leben von Menschen, ist es eigentlich so wichtig, dass man da mal irgendwie seriös ruhig drauf gucken kann. Man kann da mit Leidenschaft und Liebe drauf gucken und trotzdem kritisch und skeptisch sein.
Das Auto steckt tief in der Identitätskrise und vielleicht muss man es gerade deshalb richtig lieb haben. Mit dem Popjournalisten, Autofan und Redakteur für das Automagazin Octane habe ich über das Ende des Automobilzeitalters gesprochen, das es so vielleicht gar nicht gibt.
Ich bin unterwegs in einer Stadt, die nicht schläft.
Unterwegs von den Kiosk-Vandalen war das. Der österreichische Künstler Johannes Langeder hat 2 der heißesten Schlitten überhaupt in der Garage. Einen goldenen Porsche 911 und einen brandneuen Ferrari. Doch Geschwindigkeit wird bei diesen Sportwagen seiner Meinung nach völlig überschätzt. Was er damit genau meint, hat er Susanne Lurweg verraten.
Es ist natürlich schon wahrscheinlich ein sehr lustvoller Moment, so ein sehr schnell aussehendes Fahrzeug irgendwie zu verhobeln.
Und verhobeln kann jeder den Ferrari von Johannes Langeder. Wer gegen den roten Sportwagen an der Ampel antritt, ist immer schneller. Denn während alle anderen aufs Gas drücken, tritt Johannes Langeder in die Pedale. Damit bringt er ein Dilemma vieler Sportwagenfahrer auf den Punkt. Wer so ein Auto fährt, will gesehen werden. Und das findet nicht bei Tempo 200 auf der Landstraße statt. Der Ferrari-Verfaller FFX ist der perfekte Angeber-Cruiser für die Innenstadt.
Das sind ja mehrere Aspekte dann, wichtig bei einem Auto. Es ist ja ein sehr langsames Auto, das zwar sehr, sehr schnell ausschaut, aber in Wirklichkeit sehr, sehr langsam ist, wenn man in einem Auto sitzt im Fußgängertempo, das irgendwie sehr, sehr beeindruckend ist.
Und seiner Zeit absolut voraus. Als nämlich im März das neueste Ferrari-Modell auf dem Genfer Autosalon präsentiert wurde, gab es eine große Überraschung.
Ja, also ich habe es eigentlich vorher jetzt noch nicht gewusst, dass ich doch hellseherische Fähigkeiten habe, aber schaut ziemlich ähnlich aus eigentlich.
Langeder schwört, dass er keinen Spitzel in Maranello hatte und ist sich inzwischen nicht mehr sicher, ob die Italiener nicht vielleicht sogar sein Design kopiert haben. Demnächst wird es zu einem direkten Vergleich der beiden Fahrzeuge kommen. Hannes Langeder wird genauso wie Ferrari im September auf der IAA in Frankfurt einfahren.
Und ich hoffe, dass ich dann als den echten Ferrari, den ich versucht habe vorauszuahnen, dass ich vielleicht den wirklich sehen könnte dort.
Um die Show in Frankfurt perfekt zu gestalten, wird auch sein Racing-Team vor Ort sein und sein Teamchef wird den Ferrari gewohnt professionell präsentieren. Neben dem schicken Auto und der aufwendigen Präsentation wird das Ferrari-Happening noch durch Langeders Auftritt gekrönt. 70er-Jahre-Anzug, Pilotenbrille und aufgeklebter Schnäuzer gehören genauso dazu wie die falsche Rolex am Handgelenk.
Also ich habe mir gedacht, man braucht zu dem Auto ein passendes Outfit. Da kann man jetzt nicht so in normaler Alltagskleidung unterwegs sein. Und so ist mir eigentlich die erste Assoziation, war dann eigentlich der Burt Reynolds auf dem Highway ist die Hölle los. Da werden ja Polizeiautos ständig verhobelt und versägt. Hat mir damals auch ganz gut gefallen.
Johannes Langeder pflegt sein Retro-Outfit genauso wie sein Ferrari Farfalla und sein anderes Muscle-Car, den Porsche Ferdinand GT3. Regelmäßig wird natürlich gewienert und poliert. Ein weiterer Straßenflitzer ist aber erst einmal nicht geplant. Der Österreicher hat etwas Größeres und irgendwie auch Zeitgemäßeres im Visier.
Jetzt haben wir gedacht, mir sollte mal eine Yacht zulegen, eine Luxusjacht. Ich habe jetzt da gerade gehört wieder, irgendwie, dass so ein saudi-arabischer Scheich irgendwie so eine neue längste Yacht der Welt mit 180 Metern irgendwie sie bauen hat lassen. Dass jetzt der Millionär Abramovic jetzt irgendwie noch einmal die zweitlängste Yacht hat und so. Ist natürlich für mich jetzt auch eine große Herausforderung. So mit 180 Metern habe ich mir schon ausgerechnet. So auf der Donau könnte man ja dann eigentlich gar nicht mehr umkehren.
Bis zur Schiffstaufe wird noch viel Wasser die Donau runterfließen. Langeders Projekte sind zeitaufwendig. Ob seine Muscle Cars und Yachten jemals zum Massenfortbewegungsmittel der Zukunft werden, ist daher fraglich. Wer darüber nachdenkt, sollte vielleicht jetzt schon mal selbst anfangen zu bauen.
Ja, so ist irgendwie, habe ich dran mehr als ein Jahr gearbeitet. So könnte ich eigentlich nicht in Massenproduktion gehen. Vielleicht kommt es später noch, wenn dann irgendwie der Sprit überhaupt ausgeht und so, dann muss ich wahrscheinlich an Massenproduktion denken.
Verhobeln ist nicht. Der österreichische Künstler und Mobilitätsvisionär Johannes Langeder fährt Sportwagen mit Fahrradantrieb. Susanne Lurwig hat ihn fürs Neonlicht getroffen. 3 Jahre haben die Brüder Michael und Keith Jeffrey alias Atlas Genius an ihrem Album gearbeitet. Tagsüber schufteten sie in ihrem Studio, nachts tingelten sie durch die Kneipen ihrer australischen Heimatstadt Adelaide und spielten Coverversionen. Wir hören Atlas Genius mit Trojans.
Take it off, take it in, take off all the thoughts of what we've been.
Trojans heißt dieser Titel von Atlas Genius. Sie hören das Großstadtmagazin Neonlicht auf Deutschlandradio Kultur. Für die einen ist schon der Gedanke daran einfach nur entsetzlich. Für andere verbirgt sich dahinter eine Köstlichkeit, die auch noch kostenlos ist. Roadkill Cuisine macht aus Tieren, die im Straßenverkehr ums Leben gekommen sind, ein kulinarisches Erlebnis. Immerhin 2 Millionen Wirbeltiere werden allein in den USA jährlich überfahren. Aber was ist pfannentauglich und was nicht? Sonja Bieke hat sich auf die Suche nach essbarem Roadkill gemacht. Und das war gar nicht so einfach.
Seit Monaten wandert mein Blick beim Autofahren immer wieder auf den Straßenrand. Auf der Suche nach toten Tieren, die es nicht rechtzeitig über die Straße geschafft haben. Im Kofferraum habe ich Plastiktüten, Handschuhe und eine kleine Schaufel für den Fall des Falles deponiert. Aber der Fall tritt nicht ein. Und Barbara Cherry von der Non-Profit-Wildlife-Organisation Maine Audubon weiß auch warum. Es war im April einfach noch zu kalt.
Aber jetzt steigen die Temperaturen. Die Tiere gehen auf Partnersuche oder wachen auf und suchen Nahrung. Im Frühling gibt es viele Zusammenstöße zwischen Tier und Auto.
Barbara kennt die sogenannten Hotspots, denn seit knapp 3 Jahren füttern sie und hunderte Freiwillige eine Online-Datenbank. Dort, wo es zu besonders vielen Wildunfällen kommt, werden Warnschilder aufgestellt oder spezielle Tierunterführungen gebaut.
Das Programm hat eine interaktive Karte, wo du genau eintragen kannst, wo du das Tier gesehen hast und auch Fotos hochladen kannst, sodass wir Biologen dann feststellen können, was es für ein Tier war.
Wilder Truthahn, Eichhörnchen, Reh, Opossum, Waschbär. Für Lee Holman liest sich die Liste der Roadkill-Opfer wie eine Speisekarte. Sie ist eine erfahrene Roadkill-Köchin und will mir beim Zubereiten helfen, so ich fündig werde. Und tatsächlich, nach langer Suche kommen Schaufel, Handschuhe und Plastiktüte in meinem Kofferraum zum Einsatz. Mit einem fasanenartigen Kragenhuhn tauche ich bei Lee auf. Doch den Vogel hätte ich mir beim Aufsammeln wohl etwas genauer ansehen sollen.
God damn, that ain't a very big bird. Holy Moses.
Die Tüte ist ja ganz leicht. Guck mal, da sind ja noch Federn. Das Fleisch hat sich wohl schon ein anderes Tier geschnappt.
Hühnerbäuerin Lee hatte sich schon auf eine marinierte Kragenhuhnbrust gefreut. Und mit meinem zweiten Fund darf ich nicht einmal in die Nähe ihrer Küche kommen. Ein überfahrenes Stinktier.
Oh my God, I can't believe you picked that up.
Ich kann nicht fassen, dass du das aufgesammelt hast. Das hast du hoffentlich nicht mit den Händen angefasst. Außerdem ist das schon ganz trocken. Die anderen Tiere haben es auch nicht angerührt, weil es stinkt.
Because it stinks so much, I suppose.
Roadkill muss vor allem eines sein, frisch. So wie das Kaninchen, das Lee neulich vors Auto gelaufen ist und seither in ihrer Gefriertruhe liegt.
So that it was going boom. Es hat noch gezuckt. Da habe ich ihm den Hals umgedreht. Was sollte ich machen? Das arme Ding hat gelitten.
Wer Roadkill am Straßenrand findet und sich nicht sicher ist, wie lange es schon dort liegt, erklärt Lee, der sollte sich die Augen des Tieres genau angucken. Sind sie trüb, ist das ein schlechtes Zeichen. Fliegen und Maden natürlich ebenso. Entdeckt man jedoch Flöhe, spricht das dafür, dass das Tier gerade erst gestorben ist. Bei der Zubereitung können spezielle Roadkill-Kochbücher weiterhelfen. Aber auch Amerikas Kochbuch Nummer 1, The Joy of Cooking, das in fast jeder amerikanischen Küche zu finden ist, hat passende Rezepte.
They have recipes for
Hier findest du Zubereitungstipps für Kaninchen, Eichhörnchen, Opossum, Bär, Waschbär, Bisamratte, Murmeltier, Biber und Wildschwein.
Wild Boar.
Lee entschließt sich, ihr Roadkill-Kaninchen zu frittieren. Die Zubereitung ähnelt der eines Hühnchens. Moralische Bedenken habe sie beim Kochen von Roadkill nie gehabt, sagt Lee. Und selbst die Tierschutzorganisation PETA hat keine Einwände, was den Verzehr von überfahrenen Tieren angeht. Na dann.
Here you go.
Guten Appetit.
Mmh, yummy.
Tastes just like chicken.
See?
Selbst Tierkadaver können zur Köstlichkeit werden. Sonja Bieker war das über das Phänomen Roadkill Cuisine. Ein bisschen düster ist das schon. Ja, das Auto. Es gab mal eine Zeit, da war der Gebrauchtwagenhändler sogar mal Stilberater. Er wurde bewundert, weil er sich so wunderbar mit rostigen Klassikern auskannte. Ente, Käfer und Kadett. Ein einstiges Großstadtphänomen, das sich heute nur noch in der Provinz oder in der Peripherie finden lässt. Große, umzäunte Gebrauchtwagenplätze sind aus den Innenstädten jedenfalls fast verschwunden. Jürgen Stratmann hat sich für uns auf die Suche nach ihnen gemacht und sich dabei an seinen ersten Gebrauchtwagen erinnert.
Es gibt Musikstücke, die einem am besten, oder eigentlich nur, beim Autofahren gefallen, oder? Sowas hier. Dieses Lied habe ich zum ersten Mal in meinem ersten eigenen Wagen gehört. Einem morschen, schwarzen Opel-Kadett mit neongelben Blitzen auf den Türen für stolze 150 Mark. Ein spritsaufender Kumpel mit dem Charme eines alternden Rockstars. Wild und roh im Auftritt war die runzlig morsche Karosse nur noch durch Zentimeter dicke Lackschwänke mühsam zusammengehalten. Es war Liebe auf den ersten Blick, auch ohne liederliches Kupplergesülze der Preisklasse.
Also das Auto ist eine Sensation einfach. Geht wie Schmitz Katze.
Wie konnte es die sein?
Geil.
Könnte ich mir auch gut vorstellen für Sie.
Und okay, 150 Mark.
Der Preis ist bei diesem Fahrzeug nicht verhandelbar.
War es mir aber wert, obwohl das Einzige, was an dem Ding wirklich funktionierte, der Kassettenrekorder war. Dachte ich. Bis ich dann gemerkt habe, ist auch kaputt. Läuft viel zu schnell. Zum Vergleich, man ist da ein Lieblingssong im Originaltempo. Seitdem hasse ich das Stück, ist mir zu lahm. Wie auch immer, auf den umzäunten Kontakthöfen der Gebrauchtwagenhändler konnte man damals noch die große Liebe finden, wenn man sie denn gesucht hat. Das habe sich mächtig geändert.
Ja, natürlich.
Erklärt Michael Bigel. Er muss es wissen, er ist schon lange.
Über 20 Jahre, denke ich mal.
30 Jahre,
genau.
Im Geschäft und weiß, der Jungkunde tickt.
Nicht mehr so. Also entweder werden die Erstfahrzeuge von Papa, Mama, Oma gesponsert, dann stehen die Eltern ganz interessiert an den Autos und die Kinder stehen dann so kaum wie kaum dabei. Die sollen ein Auto geschenkt kriegen, ne? Und aber sagen dazu ja nicht.
Wen wundert's? Für rund 500 Euro bekommt man schon ein brauchbares iPad, für weitere 500 ein schickes Retro-Fixi. Macht also für iPad und Fixi rund ein Tausender. Aber Autos für das Geld heißen beispielsweise Deo, Nexia, Opel Vectra, Skoda Felicia und so weiter. Blecherne Biederkeit mit dem Charme von Häkeldeckchen, beziehungsweise diesen umhäkelten Klorollen auf der Heckablage. Und die kantigen Markenveteranen, die einst für Lebensstil, Haltung, für Identität und Persönlichkeit standen, die Ente für Hippies, der Manta Money Manta, Golf Cabrios für Kleinstadt-Dandys und der Strich 8er Mercedes für kiffende Dorfrocker, die gibt's ja nicht mehr. Und die sucht auch keiner mehr.
Nee, dass junge Leute so einem Kult direkt folgen. Nee, eher, dass man die Leute aus dieser Zeit, dass die dann kommen und so aus nostalgischen Gründen sagen, ach Mensch, das hatte ich mal, das hätte ich jetzt gerne wieder.
In seiner einstigen Funktion als Subkulturen, Fetischlieferant und Second-Hand-Boutique für motorisierte Szene-Accessoires braucht man den.
Wald- und Wiesenhändler, wie ich mich sehe, in dem Genre kaum noch.
Apropos Wald- und Wiesenhändler, das ist Michael Bigel eher unfreiwillig geworden. Früher hatte er seinen Platz mitten in Berlin und wollte auch
ganz gerne in der Stadt dem bleiben.
Aber Stichwort Gentrifizierungsopfer, wegen horrend gestiegener Mietpreise.
Ja, wie gesagt, das kann ich nicht. Das bin hier raus in die Öde.
Die Öde ist übrigens eine beschauliche Schrebergartenkolonie am Berliner Stadtrand. Und zur freundlichen Beschaulichkeit passt auch das Firmenschild, der kleine Autoplatz. Aber sonst alles so, wie man es erwartet. Schotterplatz mit aufpolierten Autos, am Rand die Bürobaracke mit Wach und davor, aus offenen Barackentüren kommt Hitradiomusik. Aber die alte, halbseidenschlitzohrige Mackerwelt, die man in solchen Biotopen vermutet, gibt's wahrscheinlich nur noch in diesen übelst geskripteten RTL-Doku-Soaps à la Autohändler Jörg und Ragan. Und
hat mit Leben, finde ich, nichts zu tun. Und wenn man dann diese beiden Ballerköpfe dann noch sieht.
Die vor allem Kunden über den Tisch ziehen wollen. Außerdem die alten Rosttäuschertricks funktionieren heute eh nicht mehr. Zum Beispiel
Rostmängel, die wir heute nicht mehr haben. Und Rostmängel konnte man natürlich auch sehr unlauter kaschieren. Dann waren so eine Sachen wie Tachokriminalität. Die Dinge sind heute leichter vom Handling her, aber vom Kontrollmechanismus her über den Computer ist eigentlich der sich an so eine Dinge rantraut, von Hause aus schon Hasardeur.
Aber ausgerechnet das World Wide Web bringt die kleinen
Wald- und Wiesenhändler
jetzt aber doch wieder zurück zu den Kunden in den Innenstädten. Und das sei
absolut positiv.
Nur im Internet, da knirscht kein Schotter unter den Füßen. Und blau-weiße Flitterfähnchen habe ich da auch noch nicht gesehen.
Wie ein Gebrauchtwagenhändler am Berliner Stadtrand auf sein Comeback wartet, hat Jürgen Stratmann für uns beobachtet. Lange jedenfalls kann es nicht mehr dauern. Hier im Neonlicht lassen wir es nun gut sein mit Geschwindigkeitsrekorden und polierten Karosserien. Nicht jedoch ohne diesen Titel von Big Deal in Your Car. Mandy Schielke war für Sie am Mikrofon. Machen Sie es gut.